Wir machen weiter heute mit Bibelworten aus dem Markus-Evangelium. Und ich lade uns ein, einmal mit uns gemeinsam uns in das Wort in Markus Kapitel 7 zu vertiefen, in den Abschnitt, in dem Jesus den Pharisäern begegnet. Und es versammelten sich um ihn, um Jesus, die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt ungewaschenen Händen essen sahen, die Pharisäer und alle Juden essen nämlich getreu der Überlieferung der Alten, nur wenn sie sich mit einer Handvoll Wasser die Hände abgespült haben. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere gibt es, was sie der Überlieferung gemäß beobachten. Das Abspülen von Bechern, Krügen, Kupfergeschirr. Da fragten ihn dann die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern nehmen ihre Mahlzeit mit unreinen, also ungewaschenen Händen ein? Er aber sagte zu ihnen, gut, hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergebens aber ehren sie mich, indem sie Menschensatzungen als Lehre vortragen. Gottes Gebot lasst ihr außer Acht und haltet Menschenüberlieferungen fest. Und er sagte zu ihnen, gar fein hebt ihr das Gebot Gottes auf, um an eurer Überlieferung festzuhalten. Mose hat nämlich gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter und wer Vater oder Mutter schmäht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn jemand zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagt, Korban, das heißt Opfergabe sei, was dir von mir zugute kommen sollte, dann lasst ihr ihn für seinen Vater oder für seine Mutter nichts mehr tun und schafft damit das Wort Gottes durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt, ab. Und dergleichen tut ihr vieles. Und er rief das Volk wieder herbei und sagte zu ihnen, hört mich und versteht. Nichts, was von außen in den Menschen kommt, kann ihn unrein machen, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen unrein macht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Gleichnis. Und da sagte er zu ihnen, seid auch ihr ohne Verständnis, begreift ihr denn nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein macht, weil es nicht in sein Herz hineingelangt, sondern in den Bauch und dann in den Abort hinausgeht. Und damit erklärte er eigentlich alle Speisen für rein. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Unbesonnenheit. Alles dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Wenn man dieses Wort so hört und in der Bibellese auf sich wirken lässt, spürt man vielleicht zuallererst einmal, wie weit das weg ist. Man fragt sich so ein bisschen, wo ist da eigentlich so meine Thematik, wo ist da mein Leben? Wir haben nicht diese Vorschriften von Speise- und Reinheitsgeboten. Vielleicht könnten wir sagen, ist aus dieser Tradition des Judentums übrig geblieben, dass wir uns heute immer noch vor dem Essen die Hände waschen. Wir würden sagen, es hat hygienische Gründe. Das ist vielleicht übrig geblieben. Aber vielleicht hat es dort seinen Anfang genommen, dass man mit reinen Händen das Brot isst und mit reinen Händen auch Gott dankt. In unserer Geschichte ist es so, dass die Pharisäer Jesus ja folgten und ihn beobachteten und spürten und horchten, wo gibt es etwas, mit dem wir ihm eine Falle stellen können. Jesus spürt das und ist deshalb auch immer sehr wach. Hier in dieser Situation war es nun so, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten beobachteten, dass die Jünger nicht, wie damals sehr verbreitet, nach dem levitischen Reinheitsgesetz lebten. Sie wuschen sich offensichtlich nicht mit einer Hand voll, das heißt also sozusagen, man schöpft Wasser und nimmt es und wäscht sich die Hände. So, diese Art ritueller Waschung entfiel. Um sich in die Gegenwart Gottes zu begeben und in der Gegenwart Gottes zu leben, gab es eine Fülle von Vorschriften im Volk Israel, was man tun musste, um rein, um möglichst sauber vor Gott zu stehen. Dahinter steht die Vorstellung, dass durch Waschungen, durch bestimmte Mengen von Wasser und bestimmte rituelle Vorgaben, man sich reinigt von dem, was unrein ist. Wenn hier also zum Beispiel steht, sie essen nicht, wenn sie vom Markt kommen, ohne sich gewaschen zu haben, dann denken wir vielleicht daran, dass sich jemand die Hände wuscht. Üblich war aber ein Vollbad. Man ging auf den Markt und weil da so viele Leute waren und weil da auch zum Teil ja durch den Verkauf unreine Tiere vielleicht irgendwie waren oder Tierkot oder was auch immer, das wollten sie nicht. Damit das war, wie soll ich sagen, man staubte voll und staubte irgendwie ein und war damit unrein. Also wollte man das in der Gegenwart und vor Gott wieder loswerden und dann gab es sozusagen mehr oder weniger ein Vollbad. Jetzt nicht bei uns Schaumbad, einfach in, ja. Ich sag das immer mal, weil man manchmal dann mit seinem Gedanken gleich irgendwie in der Badewanne liegt, sondern man hat sich da gründlich dann gereinigt. Und die Pharisäer fragten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten? Hier ist der Traditionsbezug. Es ist unter uns üblich, in unserer Tradition des Judentums, dass wir das machen, dass wir das beobachten, diese Reinheitsgebote, diese Säuberung, diese Waschungen. Warum machen das deine Jünger nicht? Und Jesus in seiner ihm so ganz eigenen Art beantwortet die Frage nicht vordergründig dort, wo sie gestellt ist. Er geht nicht auf eine Diskussion ein, indem er über Wert oder Unwert von rituellen Vorschriften, von Wassermengen, das würde eher der Denkweise des Pharisäers entsprechen, so zu argumentieren. Er tut es nicht. Jesus antwortet anders. Jesus antwortet auf einer anderen Ebene, und zwar da, wo es das eigentliche Problem liegt, wo das eigentliche Problem sitzt. Er zitiert Jesaja, und er zitiert Jesaja nach einer sehr guten Übersetzung. Jesus hat von euch Heuchlern geweissagt. Wenn ich das so lese, muss ich schmunzeln und denke, Herr Jesus, das ist ja ein steiler Anstieg, gell? Er hätte auch sagen können, Jesaja hat gesagt oder hat von euch gesagt, aber er gibt gleich das ganze Brett. Jesaja hat von euch Heuchlern gesagt. Damit sind die Pharisäer sofort bewertet. Ja? Es sind nicht Schriftgelehrte, Studierte. Jesus hätte sagen können, Jesaja hat von euch Akademikern gesprochen, sagt er aber nicht. Jesaja hat von euch Heuchlern geweissagt. Und ein zweites tut Jesus. Jesus nimmt damit auch für sich die Tradition der Propheten auf. Jesus redet hier als der Gesandte Gottes, der wie die Propheten auch das im Blick hat, von Gott dem Volk die Dinge zu sagen, die in Schieflage geraten sind. Er stellt sich also hier hin, kritisiert nicht nur die Pharisäer oder antwortet den Pharisäern in einer etwas anderen Art auf ihre Frage, sondern Jesus spricht zu ihnen aus der Haltung des Propheten. Jesaja, und dann nimmt er sich quasi mit in die Linie hinein, Jesaja hat von euch Heuchlern gut geweissagt, wie geschrieben steht. Und jetzt kommt die Gleichsetzung, jetzt kommt das, was Jesus den Pharisäern sozusagen nahelegt, im Sinne von, Damit seid jetzt ihr gemeint. Und er sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergebens aber ehren sie mich, indem sie Menschensatzungen als Lehre vortragen. Gottes Gebot lasst ihr außer Acht und haltet Menschenüberlieferung und haltet an Menschenüberlieferung fest. Und er sagte weiter zu ihnen, gar fein hebt ihr Gottes Gebot auf, um an eurer Überlieferung festzuhalten. Mose hat nämlich gesagt, dann komme ich dann gleich nochmal zu dem etwas komplizierteren Teil dieser Worte. Was sagt Jesus hier? Wenn man den Text zuerst zum ersten Mal liest, hat man den Eindruck, so wie Jesaja die Kritik gemeint hat, es geht nicht darum, nur mit dem Mund Gott zu bekennen. Es geht nicht darum, nur zu reden oder vordergründig etwas zu tun. Jesaja hat gesagt, Gott sucht das Herz. Es geht also nicht nur um diesen Kontrast zwischen Lippenbekenntnis und Herzenshaltung. Interessant ist übrigens, dass dieses Wort aus der Bibel im Alten Testament eine unglaubliche Wirkungsgeschichte hat in unserer Gesellschaft. Das Wort vom sogenannten Lippenbekenntnis ist geradezu sprichwörtlich in die Alltagskultur eingegangen. Bei den Politikern ist ja nur ein Lippenbekenntnis, ja, steckt dahinter. Er meint es nicht ernst. Das ist genau dieser Bibelvers, der dahinter steht. Jesus kritisiert also nicht nur die Diskrepanz, also den Unterschied, die Differenz zwischen das sagst du, aber du tust es nicht. Das alleine hat schon Wucht und ist bedeutsam. Wenn jemanden sagt, du redest viel, aber du machst es nicht. Wir kennen diese Situation, ja? Wie oft haben uns unsere Ehefrauen gesagt, der Keller muss aufgeräumt werden. Gut, sie wissen nicht, dass wir unglaublich geduldig sind an der Stelle mit den Kartons. Aber wie oft haben wir Dinge gehört und wie oft haben wir auch Dinge versprochen. Der Wasserhahn tropft, mache ich am Wochenende. Und dann, wenn man richtig verheiratet ist, fragt sie, von welchem Jahr redest du jetzt? Lippenbekenntnisse. Ich räume gleich auf, sagen die Kinder. Ja? Und wenn man dann genauer nachfragt, ja, mein Gleich ist nicht dein Gleich. Ne? Du meinst sofort, ich mein Gleich. Ich habe auch früher immer gesagt, wenn meine Frau fragte, kommst du auch? Sag ich, ja, ich komme gleich. Lange Zeit ist das so geblieben in unserem Dialog, bis sie gesagt hat, kommst du heute noch oder kommst du erst morgen? Lippenbekenntnis. Meinst du das, was du sagst? Und da hake ich mal als allererstes ein, weil das ist noch so die softe Variante, von dem, wie Jesus nachher nochmal die ganze Sache tiefer gräbt. Die Frage war ja am Anfang, für uns, wenn wir dieses Bibelwort lesen, haben wir den Eindruck, das ist ziemlich weit weg von uns. Vielleicht ist das Wort doch ziemlich nah bei uns, nämlich die Frage, mache ich alles richtig? Bin ich ein guter Christ, damit alle glauben, ich bin ein guter Christ? Verhalte ich mich so, dass ich unauffällig bin und unverdächtig? Ich bin da, ich komme, ich lächle, ich grüße, wenn ich kann, ich antworte, wenn ich gefragt bin. Ich bin ein Christ, wie man in unseren Kreisen eigentlich ein erkennbar guter Christ ist. Ich tue das Richtige. Die Frage aber ist, ist mein Herz wirklich da? Jetzt ist diese Unterscheidung mit dem Herzen immer so ein bisschen schwierig, weil das ist dann so manchmal so emotional schwülstig und da gibt es dann so Druck und es wird dann so ein bisschen breiig. Was heißt das mit dem Herzen da sein? Wir brauchen vielleicht ein paar Beispiele, die uns in die Nähe bringen, wie wir das ungefähr verstehen können. Wenn man richtig verliebt ist, freut man sich auf das Zusammensein mit seiner Freundin oder seiner Frau. Wann sehen wir uns wieder? Oder träum davon, bald wieder bei dir zu sein. Zeitalter von Apps ist es dann so, ne? Habe Sehnsucht nach dir. Küsschen, Zeigefinger hoch, Blume, keine Ahnung. Das heißt, es gibt also etwas vom Herzen zum Herzen, wo man sagt, ich will mit dir zusammen sein. Ich kann es kaum noch erwarten. Kindern geht das so, nicht? Wenn sie dann so sich auf irgendwas richtig freuen, das, da können die nervig werden vor lauter Vorfreude. Die reden dann die ganze Zeit darüber. Und hüpfen und sind aufgeregt. Das ist die Zeit, wo das Herz mit dem anderen Herzen nah beieinander ist. Und die Frage, wenn wir sie übertragen, ist meine Beziehung zu Jesus so eine Art Liebesbeziehung? Ist meine Beziehung zu Jesus so eine Freundschaftsbeziehung? Ich weiß, wir Männer haben immer damit echt Probleme, also viele. Wir reden darüber nicht drüber. Aber es gibt so Lieder, die können wir Männer manchmal nur schwer mitsingen. Jesus, mein Geliebter. Okay, lassen wir die Frauen lieber singen. Ich jedenfalls. Aber Jesus, mein Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus? Jesus, mein Bruder. Mein Kumpel, in einer guten Weise. Einer, mit dem ich durch dick und dünn gehe. Jemand, der mich nicht vergisst, der an mich denkt. Wo man sagt, ich freue mich wieder mit dir. Bis zum nächsten Mal, wenn wir vielleicht zusammen ins Stadion gehen oder so. Männerfreundschaften. Ja, die Leutchen von den Musketieren unter uns, die wissen, wovon ich rede. Und die Frage für uns ist, ist unser Herz in dieser Weise in der Beziehung zu Jesus, zu Gott beteiligt? Kriegen wir das noch so hin, dass wir uns so auf Gott freuen, auf die Zeit mit Jesus freuen, auf den Gottesdienst freuen? Lebt das in mir oder ist das eher ein Termin? Dann muss ich den ja noch machen. Ich muss ja auch noch den Keller aufräumen. Ich müsste ja auch noch dorthin. Wenn ich den Keller so lieben würde, in einem aufgeräumten Zustand, wenn es mir ein Herzensanliegen wäre, voller emotionaler Beglückung, einen staubfreien Keller zu haben, dann wäre der schon längst aufgeräumt. Aber mein Herz ist da nicht drin. Und das Erste, was Jesus also so sozusagen in diesem Wort, so der erste Gongschlag zum Aufwachen, der erste Gongschlag zum Hallo, denk nach, ist so diese Frage, bekennst du mich mit den Lippen oder ist dein Herz beteiligt? Jean-Daniel Martinez und Werner und Andrea Stoll und ich, wir waren gestern auf einem Seminar in Augsburg. Und da ging es um die Frage, wie reifen wir geistlich? War hochinteressant. Und eine der Unterscheidungen, die uns dort wirklich getroffen hat und die wir sehr interessant fanden, war, dass der Referent Jörg Albrecht vorstellte, dieses System von Glauben als System. Wir halten alles für richtig. Wir wissen, was wir tun sollen, um als Christ beispielsweise zu gelten. Und auf der anderen Seite ist es die Beziehung zu Jesus, da ist das Herz beteiligt. In der einen, im System, im Glaubenssystem, da weiß ich, worum es geht und ich achte darauf, dass ich die richtigen Sachen mache, damit mir niemand sagen kann, ich wäre nicht richtig dabei. Ich komme möglichst pünktlich, gut angezogen, mache einen ausgeschlafenen, wohlriechenden Eindruck. Ich singe mit, ich bin da, ich arbeite auch mit. Keiner kommt auf die Idee, dass mit mir etwas nicht in Ordnung sein könnte. Ich tue alles richtig. In diesem Glauben, in dem wo es darum geht, das, was man weiß, richtig macht, ist alles richtig zu machen wichtig. Und noch etwas ist in diesem System dann wichtig, Recht zu haben. So wie es die Frage der Pharisäer war. Hey, sie waschen sich nicht richtig. Wer hat jetzt Recht, du oder ich? Und sie wollen sich ja mit ihm streiten. Da geht es ums Recht haben. Ja. Die Frage also, ist mein Herz beteiligt, meine Beziehung zu Jesus drin, oder geht es um deinen Kopf, geht es um das Lippenbekenntnis, geht es darum, die Sachen richtig zu machen und möglichst nicht aufzufallen? Das ist die erste Schiene, das ist der erste Gongschlag, den Jesus setzt. Euer Herz ist fern von mir. Und dann sagt er weiter, vergebens aber ehren Sie mich, indem Sie Menschensatzungen als Lehre vortragen. Der zweite Gongschlag ist, dass Jesus diesen Begriff einführt, das, was euch wichtig ist, sind Menschensatzungen. Also wir könnten das jetzt mal so sagen, ob jemand pünktlich kommt, ist angenehm, aber eigentlich Menschensatzung. Vielleicht ist jemand nach langer Zeit der inneren Abwesenheit wiedergekommen und traut sich endlich nach Monaten der Distanz in den Gottesdienst um 21:45. Der kommt zu spät. Menschensatzung. Bei uns kommt man pünktlich. Menschensatzung. Und viele Dinge gehören dann da rein, die wir oft unglaublich gewichten und bewerten. Menschensatzung. Und das Wort, ihr kennt es ja, ne? Man kann das also jetzt spitz nach oben und vorantreiben, indem man eben, es steht in der Satzung. Es ist Satzung. Menschensatzung, würde Jesus sagen. Damit sage ich nicht, dass es nicht gut ist, pünktlich zu kommen. Habe ich damit nicht gesagt. Die Frage ist nur, wie gewichten wir Dinge, die vordergründig sind? Sind sie wichtiger als die Beziehung zu Jesus? Sind sie überhaupt gleichgewichtig zur Sache und zum Anliegen Jesu? Menschensatzung, die wir als Lehre vortragen, das gilt unter uns. So machen wir das. Ich weiß noch, ganz am Anfang meines Dienstes, das war ja nun schon so eine lange Zeit her, 80er Jahre, da waren manche von euch noch gar nicht geboren. 80er Jahre war es für einen Pastor eigentlich üblich, schwarzer Anzug zum Abendmahl, weißes Hemd und schwarze Krawatte, vielleicht silbergraue Krawatte. Und da habe ich Abendmahl gemacht mit einem weinroten Hemd und einem grauen Strickschlips. War damals total in. Eines der teuersten Hemden, die ich je gekauft habe, hatte ich da an. Weinrot. Aber leider nicht farbbeständig. Egal, weinrot. Und da kommt ein Bruder auf mich zu und sagte, Bruder Hornischer, beim Abendmahl trägt man ein weißes Hemd. Dann habe ich gefragt, worum geht's denn beim Abendmahl? Um die Farbe vom Hemd oder um die Erinnerung an die Erlösung Jesu Christi? Ja, um die Erlösung. Okay. Habe ich davon geredet? Ja. Haben wir Brot gebrochen? Ja. Haben wir Abendmahl ausgeteilt? Ja. Haben wir gebetet? Ja. Also sage ich, was ist mit dem roten Hemd? Ist egal. Menschensatzung. Wir sind oft in vielerlei Hinsicht so darin gefangen. Jesus klopft dagegen, damit wir wach werden und mal hinhorchen. Ist unser Herz drin oder geht es um Menschensatzung? Dann setzt Jesus einen drauf. Also das erste war Lippe, Herz. Das zweite war, ihr predigt Menschensatzung und gewichtet entsprechend. Jetzt geht sozusagen, jetzt kommt der große Gong. Gottes Gebot lasst ihr außer Acht und haltet Menschenüberlieferung. Und er sagte weiter zu ihnen, fein hebt ihr das Gebot Gottes auf, um an eurer Überlieferung festzuhalten. Das, was Jesus jetzt draufsetzt, ist, dass er sagt, wisst ihr, es geht nicht um Lippe oder Herz. Es geht eigentlich bei euch darum, ob ihr das Gebot Gottes, das Wort Gottes, Wort Gottes sein lasst, oder ob ihr es zur Seite schiebt und durch Menschensatzung sozusagen ersetzt. Der fundamentale Vorwurf Jesu an die Zuhörer war, gerade an die Pharisäer, ihr habt das Gebot Gottes trickreich umgangen und ersetzt es durch eure, noch nicht mal durch die Überlieferung der Altvorderen. Es ist nicht die Überlieferung der Alten, so hat Jesus ja angefangen, sondern es ist eure Überlieferung, menschlich. Und er weist damit an die Zuhörer um ihn herum, es ist eure Überlieferung. Und jetzt kommt der Hammer.
Jesus, aber jetzt steigst du aber wirklich steil ein. Gebot Gottes, also bitte.
Und dann kommt, dass Jesus sagt, im vierten Gebot, wir kennen es ja, ehre deinen Vater und deine Mutter. Oder die weitere Auslegung dann, in einem anderen Wort, aus dem dritten Buch Mose, wer Vater oder Mutter schmäht, soll des Todes sterben. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass die ältere Generation, wenn die Kinder groß waren, keine Rentenversicherung hatten, wie wir heute. Die Kinder waren die Garantie für das Überleben der alten Menschen im Alter. Die Kinder versorgten ihre Eltern, kümmerten sich um ihre Eltern, gaben ihnen Raum zum Wohnen, gaben ihnen Unterhalt, pflegten sie. Das war der wirkliche Generationenvertrag. Das steht und lebte ganz existenziell hinter dem vierten Gebot, ehre Vater und Mutter. Behandle sie so, dass sie leben können, dass sie überleben können. Das, was dein Einkommen ist, teile mit ihnen, so dass sie daran Anteil haben und dass sie keine Not leiden. Das steckte dahinter. Das war den Pharisäern bekannt. Und jetzt setzt Jesus einen drauf und sagt, ihr sagt, wenn jemand zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagt, Korban. Das ist natürlich schwierig. Korban war sozusagen ein Fachbegriff dafür, dass man sagte, das war ganz trickreich, ganz fromm. Das war ja auch wirklich, ich meine, das ist schon gut durchdacht. Man sagt, weißt du, wenn ich meinen Besitz und mein Einkommen angucke zu den Eltern, das ist Korban. Dann guckten die ganz groß und wussten, was gemeint war. Wir nicht. Wir gucken groß und sagen, was meint man damit? Gemeint ist, wenn man sagt, weißt du, alles, was ich habe, was ich einnehme, das gehört dem Tempel. Es ist Weihegabe an Gott. Hey, hallo, da fallen aber ja die Sterne nur so auf die Schulterklappen. So fromm. Nun war es meistens eben nicht so, dass man von dem, was man hatte, von den Äckern und dergleichen, irgendwann irgendwas wirklich an den Tempel abtrat. Es war sozusagen nur eine Nutzungsänderung, aber ohne Folgen. Man sagte, es gehört dem Tempel, blieb aber letztlich im Besitz der ganzen Güter. Aber eins war erreicht. Mutter und Vater waren aus der Nutzung raus. Sollen die doch sehen, wo sie ihre Körner zum Beißen herkriegen. Und das Ganze war total fromm geregelt. Es war super organisiert. Mutter und Vater waren aber draußen und brauchten mit dem Segen der Pharisäer nichts mehr für die Eltern tun. Das Gebot Gottes, du sollst Vater und Mutter ehren, war aufgehoben und ganz fromm sogar noch ins Gegenteil verkehrt. Man konnte seinen Besitz und sein Einkommen dem Tempel weihen, ohne selber irgendwelche sozusagen Einbußen zu haben. Vater und Mutter waren draußen. Das Wort Gottes wird durch eure Überlieferung, die ihr überliefert, ersetzt. Und solche Regelungen habt ihr viele, sagte Jesus. Das hat dir natürlich nicht gefallen. War ja klar. Ich lasse uns heute mal an der Stelle mit Blick auf die Uhr, ich will uns da nicht strapazieren, in diesem Gedankengang. Gibt noch einen anderen nachher, aber den können wir nächstes Mal predigen. Bei der Frage, wo ist unser Herz? Wo ist unser Herz? Nun wissen wir alle, diese Frage ist, ja, man hört sie, man lässt sie auch an sich ran. Bleiben wir nochmal bei der Ehe. Wenn man mit jemandem lange zusammenlebt, viele Jahre zusammenlebt, und selbst die, die jetzt säkular gesehen, viele Scheidungsvarianten schon durch haben oder Lebensabschnittsgefährten durchgewechselt haben, am Ende geht es immer darum, man möchte mit jemandem zusammen sein, wo, ja, wo man spürt, man liebt ihn. Jede Ehe, ich sag's mal so, jede Ehe hat Jahreszeiten. Frühling, Herbst, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und es gibt Zeiten, wo man nicht nur, ich sag's mal so, früher hat man nebeneinander auf der Bank gesessen und man brauchte kein Fernsehen, weil man sich in die Augen guckte. Und da lief der Film. Ja, das war ganz toll. Ja, Und dann gibt es so Situationen, wo man nebeneinander auf der Bank sitzt, nach vorne guckt und sich denkt, Kasten Bier wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja? Man redet nicht mehr so viel. Jeder ist so bei sich. Und wer lange genug zusammen ist, weiß, dass man was tun muss, dass das Feuer wieder brennt. Und wenn ich jetzt davon rede, Männer, Frauen, macht, dass eure Liebe wieder brennt, dann strahlt ihr nur kurz, weil ihr dann relativ schnell auch bei der Frage seid, ja, wie macht man das? Genau, da bleiben wir jetzt mal gerade hängen. Damit das Herz wieder in Feuer kommt, damit Beziehung wieder warmherzig wird, damit Liebe wieder wachsen kann, muss man etwas tun. Das kommt nicht von allein. Wenn man zusammen vorm Fernseher sitzt und gemeinsam, sie da oder da, egal, gemeinsam geradeaus guckt, da passiert nichts zueinander hin. Man muss was tun. Was kann man da tun? Man könnte mal versuchen, möchtest du noch ein Glas Wein? Fragen. Man könnte schauen, ob man dem anderen etwas Gutes tun kann. Tüte Erdnüsse? Als die Frau schwanger war, ist man nachts um 12 durch die Stadt gefahren und hat die Tankstelle gesucht, wo es Gewürzgurken gab. Heute fährt man nirgends mehr hin. Man kann etwas tun. Kann ich dir was Gutes tun? Oder man versucht mal ganz verstohlen beim Sitzen die Hand zu halten. Wie im Kino damals, wo man vom Film nichts mitgekriegt hat, aber viel vom Partner. Man muss was tun. Ich bleibe jetzt mal sehr in dieser zwischenmenschlichen Schiene. Wenn ich älter geworden bin, kann man sagen, rausbekommen, was weiß ich vom anderen, das er gerne hat. Ich kann was tun. Allein um das Schweigen zu unterbrechen, um die Gewöhnung zu unterbrechen, ich kann etwas tun. Wir kennen das mit manchen guten Herzensbeziehungen zu Freunden. Gehen wir eine etwa weitere Ebene. Wir haben schon lange nichts mehr voneinander gehört. Ich kann etwas tun. Ich könnte völlig aus der Welt gegriffen ein Telegramm schreiben. Macht heute fast kein Mensch mehr. Aber ich könnte anrufen. Könnte eine SMS versuchen, ob die Nummer noch gilt von vor 7 Jahren. Keine Ahnung. Ich kann etwas tun. Wir sind bei der Frage, lebt mein Glauben von der Richtigkeit und von dem Lippenbekenntnis, von dieser Kategorie, oder ist in meinem Glauben zu Jesus sozusagen mein Herz drin? Und jetzt die Frage konkreter oder praktisch, wie kriege ich mein Herz wieder belebt in der Beziehung zu Jesus? Da kann ich was tun. Das Interessante an dem Vortrag gestern war die Frage, warum wachsen Christen nicht? Man hat in einer aufwendigen Untersuchung in den USA festgestellt, dass wenn Christen bekehrt sind und getauft sind und zu einer Gemeinde gehören, in der Regel, je länger sie dabei sind, nicht wachsen. Sie wachsen nicht. Sie werden wohl älter, aber sie werden geistlich nicht reifer. Sie wachsen nicht. Sie werden nicht Väter und Mütter in Christus, nur weil sie lang genug einen festen Platz in der Gemeinde auf der Bank haben. Sie wachsen nicht. Der regelmäßige Besuch von Gottesdiensten ist kein Garant dafür, dass ich wachse. Dann war die Frage, wie wächst man denn? Und das Geheimnis war, genau an der Schnittstelle, wenn ich Christ geworden bin und in einer Gemeinde sozusagen angekommen bin, wenn mein Leben Jesus gehört, wenn ich getauft bin, wenn so diese erste Erfahrung da ist, ich bin mit Jesus unterwegs, kommt eine Frage, die entscheidend ist, ob ich weiter wachse oder nicht. Nämlich die Frage, will ich wachsen? Das ist meine Entscheidung. Will ich reifen? Welche Konsequenz hat das? Ganz einfach. Will ich wissen, welche Art von Abendmahl feiern wir eigentlich? Neue Zeitschrift, die Gemeinde, ist der Werbeblock an der Stelle, ne? Zack, Werbung. Zeitschrift, die Gemeinde unseres Bundes mit vielen Informationen, theologischen Artikeln und Berichten, was in anderen Gemeinden unseres Bundes passiert, kann man abonnieren. Ja, geht, auch bei uns in der Gemeinde. Kann man zweimal im Monat bekommen, ganz toll, bunt, interessant. Will ich wissen, da ist nämlich ein Artikel gerade drin, will ich wissen, wie wir Abendmahl feiern? Will ich rausbekommen, was der Unterschied zwischen Hymnen, Liedern und Oden ist? Welche Rolle spielt Anbetung bei Gott? Ist jeder Psalm ein Hymnus? Ist jeder Psalm ein Loblied? Ist jeder Psalm ein Gebet? Will ich wachsen? Was ist mit der Vergebung? Muss ich vergeben? Soll ich vergeben? Darf ich vergeben? Was habe ich überhaupt von Vergebung? Will ich wachsen? Will ich wissen, welche Bedeutung Vergebung im Leben eines Christenmenschen hat? Hat Christsein etwas mit meinem Charakter zu tun? Ja, wie jetzt? Ja, möchte Gott, dass sich mein Charakter ändert? Möchte Gott Einfluss nehmen durch seinen Heiligen Geist auf mein Wesen? Ha, weiß ich nicht. Willst du es wissen? Wenn ich es wissen will, muss ich mich auf den Weg machen. Wenn ich es wissen will, suche ich nach Antworten für das, was mich interessiert. Wenn ich irgendwohin gehen will im Urlaub, informiere ich mich vorher auch, was läuft da, was kann ich dort machen. Will ich geistlich reifen? Will ich geistlich wachsen? Will ich nach vorne kommen? Will ich mich entwickeln? Oder reicht es mir, dabei zu sein? Olympisches Prinzip. Oder will ich wirklich Spuren hinterlassen in dieser Welt? Jesus konfrontiert seine Zuhörer, die sich aufregen über Äußerlichkeiten, die ansetzen bei der Frage, warum waschen sie sich nicht die Hände? Jesus fragt sie und führt sie auf die Spur, wo ist euer Herz? Und einen Tick tiefer, habt ihr nicht Menschensatzungen eingeführt, die wichtiger von euch beobachtet werden und ernst genommen werden als wirklich Wort Gottes? Bis hin zu dem massiven Vorwurf Jesu an seine Zuhörer, es geht um eure eigene Überlieferung. Es geht um euer Ding, um das, was euch wichtig ist, aber nicht um das, was Jesus wichtig ist. Ich lasse uns mal mit dieser Frage so ein bisschen kauen, ja? Ich mache jetzt mal keine ganz fertige, schluckfertige Antwort, aber die Spur möchte ich legen. Die Spur will ich heute legen, wirklich zu sagen, wo bin ich mit meinem Herzen unterwegs? Will ich nach vorne kommen? Will ich wachsen? Gut wäre dann, auf jeden Fall Jesus schon mal den Zwischenstand zu melden und zu sagen, Herr Jesus, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber ich will. Es gibt manchmal so Situationen, wo man von Jesus immer wieder neu überrascht wird. In dieser Woche bei der Pastorenkonferenz hat ein junger Kollege eine Predigt gehalten zum sogenannten wunderbaren Fischfang des Petrus, wo Jesus den Petrus nach einer langen Arbeitsnacht fragt, willst du, oder ihn bittet, fahr noch mal hinaus auf die Mitte des Sees, in der Mittagssitze und werf die Netze aus. Völliger, also für einen Fischer, Unsinn im Quadrat. Warum Petrus sich darauf einlässt, keine Ahnung, steht nicht im Text. Aber er macht es. Und vielleicht ist das so eine Situation für viele von uns. Wir haben alle unsere Erfahrungen. Wir haben alle unsere Enttäuschungen. Wir haben alle unsere Erlebnisse, wo wir Dinge gut gemeint haben und der andere es nicht wahrgenommen hat. Im Zwischenmenschlichen. Und wir haben das auch mit Gott, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir haben manchmal Erfahrungen, wo wir gebetet haben und wir haben den Eindruck, irgendwie, ich weiß nicht, ob es wirklich geholfen hat. Egal. Die Frage ist, zunächst einmal an der Stelle, will ich geistlich wachsen? Will ich bei dem Vordergründigen bleiben, auf das ich mich eingerichtet habe, in Versöhnung, möglichst reibungsfrei mit meinen Enttäuschungen? Oder will ich noch einmal wieder zurückkommen in diese, die Bibel nennt es erste Liebe, in diese Beziehung zu Jesus, in der die Beziehung lebendig und frisch ist, wo ich höre, dass er mich anspricht, wo ich sehe, wie er mich anlächelt, wo ich innerlich spüre, eigentlich nimmt er mich jetzt in Arm. Menschen sind da unterschiedlich zugänglich. Aber wo ich auf jeden Fall merke, mein Herz ist da wieder drin. Jesus konfrontiert die Pharisäer, die Frommen, die sich eingerichtet haben, mit ganzem Herzen alles richtig zu machen, aber eben vordergründig richtig zu machen, mit der Frage danach, wie viel ist da wirklich lebendig von der tiefen Beziehung zu Gott und wie sehr ist Gott noch Gott und sein Wort noch sein Wort? Wo und wie habt ihr es ersetzt? Und dann, das wissen wir, ist es immer gut umzukehren. Zu sagen, ist nicht schön, aber ich habe gemerkt, so, ja, habe ich mich eingerichtet. Da bin ich vordergründig dabei. Da halte ich mein Herz gerne raus. Wir denken dran, wo Jesus den Petrus fragt, ne? Nach dieser schweren Enttäuschung des Petrus hat Jesus dreimal verraten. Wo Jesus ihn fragt, hast du mich lieb? Dreimal fragt er ihn. Und das Schöne an der Antwort des Petrus ist, dass er sagt, Herr, du weißt alles. Da drin steckt, du weißt, wer ich bin. Du kennst mein Versagen. Du weißt um meine Schwäche. Du weißt um meine Not. Du weißt um mein Temperament. Aber egal, ich lieb dich. Mit dem, was ich hab dich gern. Mit dem Herz, das zu mir gehört, folge ich dir. Ja, ich hab dich lieb. Wäre doch schön, wenn wir das innerlich oder vielleicht auch äußerlich so sagen können, oder? Amen.